SWR 2.
Reflexe mit einem Rückblick auf das Filmfestival von Venedig. Am Samstag wurden dort die Löwen verliehen. Der Südkoreaner Kim Ki-duk gewann mit seinem Film Pieta den Goldenen Löwen, der österreichische Film Paradies Glaube von Ulrich Seidel, über den viel diskutiert wurde, erhielt den Spezialpreis von der Jury unter der Leitung von Michael Mann, der auch die Schweizerin Ursula Mayer angehörte. Filmredaktorin Brigitte Hering hat das Festival besucht und sich am Schluss mit Anke Lewecker vom Berliner Radio 1 und dem freischaffenden Berliner Filmjournalisten Peter Klaus zu einer Bilanzrunde getroffen.
Ja, das Filmfestival von Venedig, die 69. Ausgabe der Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, wie das ganz heißt, ist zu Ende. Und sie ist zu Ende gegangen unter der Leitung eines neuen Direktors, Alberto Barbera. Und Alberto Barbera hat im Vorfeld seiner ersten bzw. wieder ersten Ausgabe, er war schon mal Direktor, angekündigt, er wolle den Wettbewerb verschlanken auf 18 Filme. Sie beide, Anke Lewecker und Peter Klaus, sind langjährige Festivalbesucher. Ist das, also wenn Sie jetzt diese Ausgabe mit den letzten unter Marco Müller vergleichen, ist das eine gute Entscheidung gewesen?
Ja, ich finde, das ist auf alle Fälle immer eine gute Entscheidung. Und Venedig ist ja eigentlich schon jahrzehntelang immer das Festival des radikalen Autorenfilms gewesen. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn man wirklich nur eine gekürzte Zahl von Filmen vorstellt, die dann wirklich auch eine sehr eigene Handschrift haben, wo man den Autor einfach dahinter erkennt. Und hat ja, wenn man jetzt allein die Namen nennt, die Barbera hier zusammengestellt hat, ist es ja erstmal vom Papier ein unheimlich gutes Programm gewesen. Also der neue Film von Takeshi Kitano, Brillante Mendoza, der Koreaner Kim Ki-duk, die Amerikaner Terrence Malick und dann haben wir auch noch Paul Thomas Anderson. Also mehr kann man von einem Festival erstmal nicht erwarten.
Und es hat einen ungeheuren Vorteil. Die Filme haben tatsächlich mehr Raum, diskutiert zu werden. Dazu mehr Kapazitäten in den Kinos. Es gab mehr Wiederholungsvorführungen, es konnte mehr Publikum zu diesem Festival kommen.
Ich habe aber so munkeln gehört auch, oder man hat sich das so überlegt, ob es nicht vielleicht so gewesen wäre, dass Alberto Barbera gar nicht mehr Angebote gehabt hätte.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wir sehen ja, was jetzt in Toronto läuft. Da wird eben das ganze Venedig-Programm mehr oder weniger nachgespielt. Und die Filme, auf die man noch so ein bisschen gewartet hat, Quentin Tarantino oder Wong Kar-wai, scheinen einfach noch nicht fertig gewesen zu sein. Und es ist ja ohnehin so, dass die großen amerikanischen Studios, die ja früher immer noch nach Venedig gekommen sind, um eben ihre Herbstware vorzustellen, also Venedig liegt ja eben mit Anfang September sehr gut, die haben sich ja überhaupt von den Festivals zurückgezogen, auch von Cannes und Berlin, weil es einfach zu teuer ist.
Teuer ist ein entscheidendes Stichwort. Blicken wir auf das europäische Kino, dann müssen wir die Krise natürlich auch mit einrechnen. Es gibt sehr viel weniger Geld, also auch sehr viel weniger Filme, die neu auf dem Markt sind.
Jetzt sind auch weniger Superstars gekommen gegenüber den letzten Jahren. Haben Sie das auch so empfunden? Stimmt das?
Auch mir reicht es dann, wenn ich einmal einen schönen roten Teppich mit Robert Redford sehe. Mir reicht es natürlich, wenn ich diese wunderbare Pressekonferenz mit Philip Seymour Hoffman und Joaquin Phoenix nach Paul Thomas Andersons Film dann sehe, wo eben Joaquin Phoenix nichts erzählt hat, sondern einfach heimlich unter dem Tisch immer nur eine Zigarette nach der anderen geraucht hat. Ich meine, da freut man sich und ich glaube, es reichen eben immer 3-4 große Stars und Namen, dann ist für Glamour gesorgt.
Es hatte auch den Vorteil, dass es in diesem Jahr nicht so war wie in manchem Jahr zuvor, dass X-Namen angekündigt wurden und dann hatten wir alle lange Gesichter, weil sie doch nicht gekommen sind. Die Mehrzahl derer, die in diesem Jahr im Vorfeld genannt worden war, die sind dann auch tatsächlich gekommen. Und die Fans am roten Teppich, die haben gekrischen wie in jedem Jahr und ihre Autogramme gesammelt.
Ja, und das Schöne ist dann eben, wenn weniger Stars da sind, dann kann eben der Film an sich über den roten Teppich laufen. Und das ist ja wirklich in Venedig passiert.
Das ist auch das Zweite, was Alberto Barbera im Vorfeld angekündigt hat, er wolle eben nicht nur große Stars holen, auch nicht nur große Regiestars im Wettbewerb haben, sondern auch Platz lassen für Entdeckungen. Und es gab ja auch einige Entdeckungen zu machen dieses Jahr. Sprechen wir doch ein bisschen über den Wettbewerb, über den internationalen, diese 18 Filme. Und da hat sich ein ganz großes Thema rauskristallisiert. Das hat man schon an den Filmtiteln erkannt, bevor man die Filme gesehen hat. Das ist nämlich das Thema Religion oder Glaube allgemein. Ich lese mal einfach 3-4 Titel vor. Ein Film von Ulrich Seidel, Paradies Glaube. Dann hatten wir den Film von Kim Ki-duk, dem Südkoreaner, der hieß Pieta. Dann Terrence Malick, To the Wonder. Und der letzte Film im Wettbewerb von Brian De Palma. Der heißt natürlich Passion, Leidenschaft, aber das kann man dann auch als Passion lesen. Ein sehr religiöses Festival. Es ist nicht nur eine Anhäufung gewesen, oder gab es einen roten Faden, Angelika?
Ja, es gab einen roten Faden und ich finde das ganz spannend, weil Barbera hat ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt, Kino ist für ihn ein Medium, unsere Wirklichkeit zu erforschen. Und ich meine, was beschäftigt uns gerade zurzeit? Also in unserer unübersichtlichen Welt werden Glaubensfragen immer wichtiger und die sind dann ja auch der rote Faden durch die Filme gewesen. Und was ich jetzt so spannend fand, ich meine, wir haben jetzt hier nicht ein Meisterwerk nach dem anderen gesehen, aber wir haben Regisseure erlebt, die versuchen, diesem Thema ganz unterschiedliche Genres abzutrotzen, die eben mal halb dokumentarisch wie Uli Seidel daran gehen oder die eben, ja, wie Terrence Malick, da hatte man das Gefühl, man geht ja in den Gottesdienst, das Ganze eben als metaphysischen Bilderreigen auflösen. Das fand ich deshalb ganz spannend.
Das fand ich in der Tat auch richtig überraschend und erfrischend, ja fast beglückend, die Vielfalt der Filmsprachen in der Auseinandersetzung mit einem Thema, die Vielfalt der Stile. Und was ich ganz besonders gut fand, es waren alles Filme, die natürlich kritisch mit dem Thema umgegangen sind, bis auf eine Ausnahme, darüber, auf die wir vielleicht noch kommen, aus Israel. Aber die kritischen Filme waren nie Filme gegen Religion an sich oder gegen Glaube an sich, sondern gegen Pervertierung, gegen Formen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die übersteigert sind. Was waren alles Filme, die gesagt haben, wenn jemand gläubig ist, dann ist das nicht nur sein gutes Recht, dann kann das für ihn der Weg zum Glück sein. Wenn er es überzieht, wenn er andere damit bedrängt, wenn er dadurch vielleicht intolerant wird, dann wird es problematisch. Also ich glaube, es ist sehr wichtig zu sagen, dass es hier kein Anti-Glaubensfestival war.
Und in dem Zusammenhang sollten wir vielleicht mit dem Uli Seidel-Film einsteigen, weil genau. Uli Seidel ist ja ein Provokateur. Er arbeitet ja immer mit diesen extrem langen Einstellungen. Und so fängt sein neuer Film ja auch an. Wir sehen eine etwa 45-jährige Frau, die erst betet und dann fängt sie an, sich selbst zu peitschen. Und das minutenlang, so bis der physische Schmerz einfach auch auf den Zuschauer übergegangen ist. Also man ist auf einmal in ihrem Glauben drin und folgt dieser Frau dann durch den Alltag. Und dann gibt es ja, wie bei Uli Seidel immer, der ja ohnehin vom Dokumentarfilm kommt, diese Momente, wo sich Wirklichkeit und Fiktion so auflösen. Also diese Frau geht dann mit einer Wandermadonna einfach zu Leuten, die werden von Laien gespielt. Und da gibt es diese irrsinnige Diskussion, wo es dann ein älteres Paar, die leben in wilder Ehe und da geht es dann hin und her. Und wie da diese Glaubensfragen aufgeworfen werden, wie sich aber auch die Heldin von Seidel verstrickt und so, das fand ich einfach ungemein spannend und trotzdem war der Zuschauer eben immer selbst gefragt. Also die Fragen der Moral, des Glaubens blieben in unserer Hand.
Und das hatte entscheidend zu tun tatsächlich mit dem Stil der Inszenierung, wie auch mit der Leistung der Hauptdarstellerin. Sie ist ja professionelle Schauspielerin, Maria Hofstetter, und der Regisseur geradezu behutsam mit dieser Figur umgehen. Und das hat mir als Zuschauer die Möglichkeit gegeben, mich nicht in Ruhe zurückzulehnen, aber doch mit einer gewissen Gelassenheit dabei zu sein, erstmal abzuwarten, was kommt auf mich zu, und dann in meinem Kopf gleichsam eine Diskussion mit der Figur, mit dem Film zu beginnen und dadurch eigene Positionen zu entwickeln.
Das mag auch ein bisschen dran liegen, wir haben noch nur angesprochen, wie der Film eigentlich aufgebaut ist, wie der gemacht ist. Sie haben es schon gesagt, so halb dokumentarisch fast, Ulrich Seidel schreibt ja keine Drehbücher, also er schreibt Drehbücher, aber ohne Text und er arbeitet dann die Texte mit seinen Schauspielern. Maria Hofstetter, die übrigens, hat sie mir gesagt, nicht eine ausgebildete Schauspielerin ist, aber schon lange dabei, spielt dann mit Laien und manchmal ist das dann sehr unvorbereitet und sie hat mir erzählt, sie hätte sich so in diese Rolle eindenken müssen, dass sie quasi reagieren konnte, zum Beispiel bei dieser Szene mit dem unverheirateten Paar, die bringen da Argumente und sie hat gesagt, ich musste so bibelfest sein, ich musste da wirklich wie diese Katholikin aus der Pistole geschossen eine gute Antwort bringen können. Vielleicht hat es damit zu tun, dass diese Schauspielerin, diese wunderbare Maria Hofstetter, sich so stark in diese Rolle eingearbeitet hat, dass man eben mit ihr mitgehen mag.
Ja, das auf alle Fälle. Und es wird dann ja auch noch interessanter im Verlauf des Films, der dann ja auf einmal einen Kammerspielcharakter bekommt. weil ihr Ehemann, ein Ägypter, steht auf einmal wieder vor der Tür. Die waren getrennt. Seit einem Unfall sitzt er im Rollstuhl. Und das Ganze sieht sie jetzt natürlich als Probe an. Ihre Glauben wird eben auf den Prüfstein gestellt. Und dann bekommt der Film ja auf einmal wirklich etwas von Szenen einer Ehe vor dem Hintergrund dieser beiden verschiedenen Religionen. Und ich glaube, dafür muss man einfach diese Religion auch wirklich innehaben, wie diese Darstellerin, um eben entsprechend reagieren zu können, um diesen Glauben auch so exzessiv ausleben zu können. Das kann man, glaube ich, einfach nicht anders.
Und da war natürlich auch das Gute, dass Seidel nicht polarisiert hat im Rahmen des Films. Er hat jeder Figur den eigenen Glauben gelassen. Also der Muslim hat ganz selbstverständlich seine Religion gelebt, sie ihre. Und dann war das Spannende natürlich, wie können die beiden zusammenkommen? Sie sind verheiratet, sie haben beide von Haus aus, auch gestützt von ihrer jeweiligen Religion, in sich, wir müssen zusammenbleiben, wir gehören zueinander, aber sie können eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich hochspannend.
Und das Gute an dieser Inszenierungsweise ist natürlich, dass solche Filme dann einen unglaublichen Nachhall haben. Also, dass diese beiden Figuren uns immer noch begleiten, dass man mit ihnen dann eben auch in diese anderen Filme geht. Und das ist ja dann ganz anders bei dem neuen Film von Terrence Malick gewesen. Also, der hat einen ja sozusagen regelrecht eingeschnürt. Das war ja wirklich, ich hatte es schon gesagt, wie in den Gottesdienst zu gehen. Also, ich meine, man weiß gar nicht mehr, der hat gar keine Geschichte mehr, der Film. Es geht um ein Paar in der Krise, es geht um ein Priester, der von Javier Bardem gespielt wird, der auch anscheinend den Glauben verloren hat. Und diese Gestalten, ihre Geschichten werden so ganz radikal ineinander geschnitten, gehen dann auf die Suche nach der Liebe, die uns liebt.
Also das ist ja eine Art filmisches Gedicht, dieser Film. Man hört immer nur, die reden fast nicht miteinander, man hört sie immer nur, ihre Gedanken wahrscheinlich werden gelesen, flüsternd meistens.
Raunend könnte man fast sagen.
Raunend, ja, das ist, und die Hauptdarstellerin, was mir geblieben ist, das Einzige von dieser Figur ist, dass sie sich immer im Kreis dreht, also tanzt.
Für mich war es ein unfreiwilliger Kommentar zum Alltag in der Kirche. Ich gehöre zu den Menschen, die in die Kirche gehen, und da erlebt man ja, dass es ganz stark davon abhängt, ob der Pfarrer gut ist oder nicht, ob einen das packt. Und Terrence Malick, würde ich sagen, sollte die Kanzel verlassen.
Neue Sonntagspredigt von Herrn Malick, aber ich möchte trotzdem noch mal einfügen, dass er als Regisseur immer noch meisterlich arbeitet. Also so schwer ich mich mit der Botschaft des Films getan habe, diese Kamera von ihm ist ja wirklich allmächtig. Also sie guckt auf uns herum, sie schwebt unter uns her und alles. Und so ist wenigstens teilweise in seinen Bildern die Transzendenz drin, von der er uns eigentlich erzählen will. Aber das reicht natürlich noch nicht für einen guten Film.
Hatten Sie den Rosenkranz dabei? Sie sind ja sehr gutwillig, Frau Lewicke.
Also da eben Gottesdienst bei Ulrich Seidel, ein Kommentar eigentlich zum Glauben. Und Sie haben vorhin gesagt, ich möchte noch ganz kurz zurückkommen. Sie sehen da beide kein Problem darin, wie die Religion in Ulrich Seidels Film dargestellt ist, offenbar. Weil es gab ja, das war die größte Provokation an diesem Festival, es gab sogar eine Anklage fürs Filmfestival von Venedig aufgrund einer Szene aus dem Ulrich Seidel-Film.
Ja, das ist, wenn sie mit dem großen Kreuz ins Bett geht, aber ich glaube, diese Leute, die hier demonstrieren, haben diesen Film gar nicht gesehen. Der wird nur als Anlass genommen. Und wir hatten ja auch hier wegen eines anderen Films immer noch Demonstranten stehen. Der Italiener Marco Bellocchio hat ja einen Film hier vorgestellt. Der heißt Schneewittchen übersetzt. Und da geht es um einen wirklichen Fall. Ein Mädchen lag 17 Jahre im Koma. Der Vater wollte die Maschinen abstellen, aber der Vatikan und so weiter haben sich dagegen aufgelehnt, überhaupt, dass es zu einer Gesetzesänderung kommt. Und an diesem Fall wurde hier auf diesen Demonstrationsschildern eigentlich nochmal erinnert, während wir im Kino saßen und den Bellocchio-Film gesehen haben.
Die Organisation bzw. der Chef, der Anwalt, der hier geklagt hat, die Organisation heißt ja No 194, das ist der Abtreibungsparagraf in Italien, das ist eine Gruppe, die es seit 3 Jahren gibt, etwa 10.000 Leute, die gegen die Abtreibung sind, die gegen jegliche Form von Lockerung, von leichtem Umgang vielleicht sogar mit Glauben sind, und die für mich mit ihrer Anzeige bestätigt haben, wie wichtig solche Filme wie der von Seidel, Paradies, Glaube, sind, weil sie eben den übersteigerten Glauben vorführen und uns zeigen, was für Auswirkungen das hat, welche Einschränkungen im Leben damit verbunden sind.
Also es gibt tatsächlich Filme, die hier wirklich noch für Aufruhr sorgen können, die provozieren. Ist ja schön für ein Festival, wenn das passiert. Ein Gegensatz fast schon zum Film von Ulrich Seidel, zu diesem Religionskommentar, ist ein anderer Film, der hier lief, der heißt Fill the Void auf Englisch, also die Leere füllen, Le Male et Halal, wenn ich das richtig ausspreche, aus Israel. Und die Regisseurin heißt Rama Burstein und ist eine streng religiöse Frau. Der Film erzählt die Geschichte einer ebenso streng religiös-orthodox-rassidischen Familie, die deren ältere Tochter stirbt und jetzt soll die jüngste Tochter mit dem Schwiegersohn verheiratet werden. Und dieser Film ist ganz unkritisch in dieser strengen Religion. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, aber ich meine, was erwartet man anders? Ich meine, das ist eine Frau, die kommt daher, die will ihr Leben eigentlich einfach zeigen, ihren Alltag. Und es ist dann tatsächlich ja auch so. Und deshalb habe ich große Probleme, diesen Film hier im Wettbewerb zu sehen. Natürlich hat er einerseits einen Informationsgehalt. Also man sieht hier einfach dieses rigide Geschlechterverhältnis mal im Alltag. Kann man sagen, das ist ja ganz spannend. Die Männer feiern immer, trinken Wein und sonst was. Die Frauen sind dahinter. Durch Sehschlitze sehen sie dann den Männern beim Tanzen zu. Und mitten im Mang ist immer der nette, gütige Rabbi, der für alle einen guten Rat hat und immer auch gutes Geld.
Und der dann auch noch mit einem Heiligenschein gefilmt wird, das dürfen wir nicht vergessen.
Das hat ja der ganze, also das ist ja alles immer im Gegenlicht gefilmt, also auch dieses junge Mädchen, was verheiratet werden soll, dadurch kriegt sie eben auch so ein bisschen was Heiliges und auch was Überhörtes. Aber das, was ihr widerfährt, das wird ja an keinem Moment in Frage gestellt. Und am Ende des Films ergibt sie sich ja in ihr Schicksal und sie scheint das ja auch fast noch bereitwillig zu tun. Also man sieht einfach eine junge Frau, die gar nicht über sich nachdenken kann, sondern die nur eben in Bezug auf ihre Gemeinschaft eben reagieren kann. Und deshalb heiratet sie natürlich eben auch immer. Und dass das überhaupt nicht mal kritisch gezeigt wird, dass da überhaupt keine Entscheidungsfreiheit ist, das finde ich doch einfach sehr bedenklich.
Es gibt eine Schlüsselszene, die ich geradezu schockierend fand. Das Schockierende, es wird einfach nur ein Fenster zugemacht. Jetzt wird sich jeder Hörerin, jeder Hörer fragen, was ist schockierend daran, dass ein Fenster zugemacht wird? Es ist so, dass es ein Gespräch gibt im Hause, in dem dieser Trauerfall war, zwischen zwei Personen und die ganz stark religiös auch sind, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben wollen. Und draußen, es ist Purim, also ein hohes Fest, sind Feierlichkeiten, es ist Technomusik zu hören. Es dringt einmal in diesem Film israelischer Alltag durch. Und da sagt dann eine der Figuren, mach das Fenster zu. Also dieser Film will gar nicht die Wirklichkeit zeigen. Und das fand ich auch so problematisch. Ich verlange nicht unbedingt, dass mir eine israelische Regisseurin einen kritischen Film über das religiöse Leben in ihrem Land zeigt. Aber wenn sie ganz viele Facetten von vornherein ausschließt und sagt, ich schaue nur auf einen Mikrokosmos und den betrachte ich auch mit scheinbarer Objektivität, bringe dann aber beispielsweise durch dauernde Gegenlichtaufnahmen, durch einen sehr, sehr manipulativen Musikeinsatz die Leute dazu, fast in Tränen auszubrechen. Da habe ich auch ein dickes Fragezeichen, was so ein Film hier auf einem internationalen Festival überhaupt zu suchen hat.
Der Film spielt ja in Tel Aviv, nicht in Jerusalem. Und Tel Aviv gilt als sehr lebensfrohe Stadt, läuft viel, es gibt viele Clubs, Bars, Restaurants etc. Im Film sieht man das nie. Im Film sieht man nur das Haus.
Ausgeblendet, aber ich glaube, aber auch für diese sehr orthodoxe religiöse Gemeinschaft gibt es das auch nicht. Die verlassen ja auch kaum ihr Quartier und sie haben ja auch ihre eigenen öffentlichen Busse und sonst was.
Also erstaunlicherweise, Sie haben gesagt, manipulativ schon fast fanden Sie das. Ich war in der Premiere, in der offiziellen Premiere, in der Sala Grande hier und es gab minutenlange Standing Ovations.
Weil der Film den Zuschauer aber auch an die Hand nimmt, weil er eben dann letztlich doch wie so eine Hollywood-Dramaturgie funktioniert und sonst was, weil man sich natürlich, es sind dann auch schöne Frauen, man kann sich mit dieser Heldin identifizieren und. Also ich meine, damit wird es zusammenhängen.
Ja, und es ist auch eine klassische Soap-Opera im Grunde, außer dass auf ein paar billige Witze verzichtet wird. Wir haben Schnitt, Gegenschnitt, wir haben das Lächeln, wir haben die Träne, wir haben ein bisschen gekabbelt,
Tod
wir haben
Geburt,
die Versöhnung, Tod und Geburt, den ganzen Kreislauf des Lebens in, ich glaube, 88 Minuten und alles so schön verpackt. Es ist wie in der Pralinenschachtel mit ganz vielen Schleifchen.
Aber ein Film, der eigentlich nicht in den Wettbewerb gehören würde, würden Sie sagen?
Ja, man kann ja jetzt auch mal auf den Brillante Mendoza-Film kommen,
gerne.
Wo es ja auch um die Innenansicht einer Religion geht. Und zwar nimmt uns Briante Mendoza mit in den Süden der Philippinen, wo die islamische Minderheit wohnt. Und er verfolgt da einfach ein Ehepaar. Also wir lernen das Ehepaar kennen, wie sie eben ihre Teppiche knüpfen, wie sie Fische fangen gehen. Man ist in dem Rhythmus des Alltags drin, der natürlich auch von der Religion bestimmt ist. Also man sieht die Hochzeiten und so weiter. Und es ist jetzt so, die Frau kann keine Kinder bekommen und sie macht sich auf die Suche, weil ihr Mann eben ein Kind möchte nach einer zweiten Frau, was ja eigentlich erlaubt ist. Und jetzt wird es eben spannend. Jenseits der religiösen Fragen wird der Mann eben auf sich zurückgeworfen. Und es ist seine ganz persönliche Entscheidung und keine religiöse, ob er bei seiner Frau bleiben wird, ob er mit zwei Frauen zusammenwohnen wird und so weiter. Und das finde ich eben das Interessante an diesem Film, dass er sozusagen den Menschen als Entscheidungsträger lässt, dass man darauf zurückgeworfen ist.
Und der ja auch mit, ich weiß nicht, ob wirklich Dokumentaraufnahmen oder doch zumindest sehr dokumentarisch wirkenden Aufnahmen arbeitet, so dass ich das Gefühl habe, mitten ins pralle Menschenleben geworfen zu werden, das mir als Zentraleuropäer sehr fremd ist. Aber weil das passiert, was Anke Lewicke eben beschrieben hat, klickt es in meinem Kopf und ich kann mich mit diesem Mann, der ja in ein wirkliches Dilemma gerät, identifizieren, kann meine Schlüsse ziehen, kann vielleicht am Ende erstaunt sein, was er macht, oder kann sagen, ja, ich verstehe die Figur.
The Womb heißt dieser Film übrigens. Und ja, er filmt sehr, es ist ein ganz starker Realismus, dafür ist Briante Mendoza ja bekannt, das macht er mit all seinen Filmen und gleichzeitig eine wunderschön erzählte Liebesgeschichte ist dieser Film auch.
Ja, ich finde es ja auch ganz interessant, weil Briante Mendoza mit seinen vorherigen Filmen nimmt er uns ja immer mit in so klaustrophobische Zustände, also in Kinatay sind wir ja mit den Entführern minutenlang in einem Auto, wo eine Prostituierte gequält wird, und hier selbst macht er ja auch immer klar, dass er der Beobachter ist. Er ist eben kein Islamist. Er geht da eben in diese Region hin, die ihm auch fremd ist. Und mit ihm erkunden wir dieses Leben. Und das finde ich eben auch als erzählerische Haltung sehr, sehr schön. Also diese sehr dokumentarisch beobachtenden Aufnahmen, die er dann aber doch auch wieder stilisiert mit Musik, wo dann die Natur so eine ganz eigene Rolle spielt. Aber die Natur wird dann auch nicht religiös eingebunden, sondern auch hier ist wieder der Zuschauer gefragt, was ist da die Natur, wie spielt die in dem Glauben eine Rolle? Und wir bekommen ja auch mit, auch wenn das die islamische Minderheit ist, bei den ganzen Tänzen, die kommen ja vom Buddhismus und Hinduismus her, dieses ganze Bunte, sowas, so kennen wir den Islam ja gar nicht. Also wir kriegen da eine Form mit, die ganz anders gelebt ist als im Nahosten, also als diese ganzen Nachrichtenbilder, die wir Tag für täglich sehen müssen.
Jetzt haben wir schon einige Filme angesprochen in diesem Religionsthema. Die Zeit rennt uns davon. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Ganz mit Spannung erwartet wurde von Paul Thomas Anderson The Master. Ist es der erwartete Schlüsselroman über die Scientology gewesen oder nicht? Also Schlüsselroman, Schlüsselfilm natürlich.
Nee, muss man ja auch gar nicht. Ich meine, es gab dann ja hinterher die Diskussion, warum rechnet er nicht mehr mit Scientology ab? Aber warum? Das muss man doch gar nicht im Kino machen. Also ich meine, wir sind ja alle volljährig, wir haben unsere Haltung zu Scientology. Und was er macht, das finde ich ungemein spannend. Es ist ja eigentlich ein Panorama der 50er Jahre Amerikas. Und das war ja eine Zeit, wo Amerika sich neu erfunden hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor 68, vor Hippie Flower Power und so weiter, vor dem Vietnamkrieg. Und diese ganzen Strömungen macht er ja anhand von Philip Seymour Hoffman, der ja so ein bisschen den Gründer der Scientology-Sekte Ron Hubbard spielen soll, so fest. Und ich fand diesen Film eben auch, was Peter Klaus am Anfang schon sagte, ungemein offen, dass er eben den Zuschauer nochmal zeigt, wie Biografien sich entwerfen können und wie durch Biografien sich dann auch Gesellschaften verändern, wie sich das alles bedingt. Also ich fand das einen hochspannenden Film.
Wobei es ein Film ist, und das finde ich sehr, sehr gut, ich meine das als Kompliment, der den sehr aufmerksamen Zuschauer braucht, denn er arbeitet nicht mit platten Blicken auf die Gegenwart des Films der 1950er Jahre, womit er natürlich heutige Gegenwart auch spiegelt, das wollen wir mal nicht vergessen, die Intoleranz, die zugenommen hat. Man ist richtig schockiert, wie sich die Welt, die westliche, die bürgerliche Welt verkleinert hat im Denken. Er zeigt das aber, der Regisseur Paul Thomas Anderson, nicht mit simplen Mitteln, indem er hier Versatzstücke aus der Wirklichkeit einbringt und da, sondern es gibt ganz kleine Verweise, mit denen wird etwa auf das psychische, das psychologische Erbe des Schreckens des Zweiten Weltkriegs verwiesen. Da wird gezeigt, wie ganz langsam mehr Konsum möglich ist, auch für die sogenannten kleinen Leute, wie das dann wiederum Einfluss auf das Denken hat. Also das ist ein Film, den man mit großer Aufmerksamkeit sehen muss. Das ist eben keine Schmonzette, keine reine Unterhaltung, gegen die ich an sich nichts habe, sondern ein Film, der mit einer sehr spannenden, fast von Krimispannung aufgeladenen Geschichte über sehr persönliche Perspektiven ein großes Gesellschaftspanorama aufzeigt.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Lassen Sie uns noch ganz kurz die Frage stellen. Diese Ausgabe, die 69., die erste unter Alberto Barbera, die erste wieder, er war 1999 bis 2002 schon mal Direktor hier, nach Marco Müller, dessen Abgang man hier sehr bedauert hat. Was würden Sie sagen, Anke Legewicke, wohin entwickelt sich das Festival? Ist es auf einem guten Weg oder hat es enttäuscht?
Ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Einmal auch, weil es war ja hier geplant, ein neues Festivalgebäude hinzubauen. Die Pläne sind gestrichen. Stattdessen hat man sich darauf besonnen, dass es hier ja wunderbare Gebäude gibt, die zu renovieren, finde ich ganz toll. Also den Palazzo del Cinema. Ich meine, hier wurde Filmgeschichte geschrieben. Buñuel, Rossellini, Fellini gingen durch. Ist doch toll, wenn man das erhält. Und gleichzeitig möchte man ja auch einen kleinen Markt hier gründen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil bald fährt der ganze Tross nach Toronto, aber da geht es eben dann doch mehr um den amerikanischen Film und dass man sich hier weiter um den europäischen und asiatischen Film kümmert, hier auch einen kleinen Markt errichtet, das ist sicher sinnvoll für die Zukunft. Und ich meine, wir brauchen diese großen Festivals gar nicht. Wir haben es schon am Anfang gesagt, wir sind froh, wenn man sich mit 18 Filmen in Ruhe auseinandersetzen kann und da schön in Ruhe diskutieren kann und nicht wie in Cannes und Berlin, wo es immer darum geht, für wie viel Geld ist der Film denn jetzt eigentlich gehandelt worden.
Aber darum ging es hier natürlich auch. Der Markt hat ja seine erste Ausgabe in diesem Jahr erlebt. Rund 200 wichtige internationale Einkäufer, Händler sind hier gewesen. Interessanterweise vor allem aus Europa. Also das, was Anke Liewicke eben skizziert hat, sieht die Fachwelt, sehen die Einkäufer, die Verkäufer genauso. Es sind Filme gekauft und verkauft worden. Und das stärkt natürlich noch einmal Venedig im Herbst als wichtiges Festival zwischen Berlinale, Cannes und dann wieder den Festivals, die danach kommen, also Toronto und dann ja schon wieder die Berlinale. Ich glaube, die Entwicklung ist sehr gut. Barbera gelingt es meines Erachtens, zumindest in vielen, vielen Ansätzen, Kunst und Kommerz klug auszubalancieren.
Zum Schluss noch, können Sie, Anke Lewicke und Peter Klaus, mir entweder ein persönliches Highlight oder ein beglückender Moment oder ein großes Ärgernis an dem Festival noch skizzieren?
Mein beglückendster Moment war, ich war bei einem Empfang von Takeshi Kitano, dem Japaner, der ja mal wieder einen Yakuza gespielt hat und der ja mindestens in der Wirklichkeit ist so cool wie in seinen Filmen. Und er hat sich total gefreut, dass sein Fanclub da war aus Frankreich. 4 Leute mit Kitano-T-Shirts. Und das war so rührend, diesen coolen Japaner zu sehen, wie er sich immer wieder vor seinem Fanclub verbeugt hat und sich dann hat minutenlang mit diesen ablichten lassen.
Das finde ich witzig. Ich habe was fast Ähnliches erlebt. Stichwort Pierce Brosnan, der war außerhalb des Wettbewerbs in einem Film mit dem Titel Love is All You Need zu sehen. Pressekonferenz, alles gut abgelaufen. Dann sollte er durch die Geheimgänge an den Massen vorbei weggeschleust werden, schnell ins Boot. Er stieg ins Boot, er sah die jungen Frauen und jungen Männer, die so gerne ein Autogramm gehabt hätten. Er stieg aus dem Boot raus und hat sich 20 Minuten Zeit gelassen und die Karabinieri standen da und wurden ungeduldig. Und er hatte ein Lächeln wie aus dem Kino bei, ich weiß nicht, 35 Grad, alle waren klatschnass, dieser Mann im Anzug, nicht eine Schweißperle und er wirkte real, es wirkte nicht aufgesetzt.
Vielen Dank, Anke Lewicke, Peter Klaus und
ja. Bis zum nächsten Festival.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.